Michael Turnau.
Und einem ganz interessanten Thema heute. Unsere Plattenkiste führt uns nach Afrika. Ich begrüße den Verein Togo Pro Infanz e.V. aus Ronnenberg. Im Studio Simone Baas, Roland Sturm und Frank Nordhausen. Meine Dame, meine Herren, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
NDR 1 Niedersachsen. Montagmittag, hier ist die Plattenkiste bei NDR 1 Niedersachsen und ich freue mich über meine Studiogäste vom Verein Togo Pro Infanz aus Ronnenberg mit Roland, mit Simone und mit Frank. Nochmal schönen guten Tag bei uns im Studio. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Wir wollen reden heute über Togo, ein Land in Afrika. Bevor wir jetzt darüber reden, warum man sich in Norddeutschland für Togo interessiert und warum, was dieses Land auch an Hilfe alles braucht, wollen wir mit Ihnen erstmal Roland Sturm ein bisschen reden über Togo. Das liegt im Westen Afrikas, hat, schätze mal, so 6-7 Millionen Einwohner ungefähr. Was gibt es sonst noch so zu erzählen über Togo?
Also Togo war ja früher bis zum Ende des Ersten Weltkrieges eine deutsche Kolonie. Das hieß damals Deutsch-Togoland. Und nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde Deutsch-Togoland aufgeteilt in Togo, was die Franzosen übernahmen, und Ghana, was die Engländer übernahmen. Togo ist seither immer ein armes Land geblieben. Und nur mal zur Größenordnung, es liegt nördlich des Äquators und hat durch diese deutsche Liaison auch eine Geschichte, die sich auf unsere Geschichte bezieht, nämlich die Missionierung in Togo wurde von der Norddeutschen Mission in Bremen vorangetrieben. Das war 1870 ungefähr. Mhm. Und dort, wo unsere Schulen sind, wir werden gleich drüber sprechen, dort war der Ausgangspunkt der Missionierung, der Christianisierung. Togo ist ein schmaler Streifen in Westafrika und ist 6-mal kleiner als die Bundesrepublik.
Von das Wüste geprägt, von Wäldern geprägt? Wie
es ist tropischer Regenwald, ja. Es gibt die Möglichkeit, 2 bis 3 Mal im Jahr zu ernten, wenn man das Richtige anbaut und wenn man die Unterstützung gibt, die notwendig ist, um so etwas zu realisieren. Leider ist dieses arme Land zurückgeblieben, was die Infrastruktur anbetrifft, also Straßen und Wege. Aber im Moment bewegt sich etwas, weil die Chinesen dort Interesse haben an den Bodenschätzen von Togo.
Die seltenen Erden, die man braucht für Erden, Computer zum Beispiel.
Für Handys und so weiter. Und bauen im Gegenzug dafür Straßennetz. Ja. Das kann zur Erschließung des Landesinneren führen und wäre ein wesentlicher Vorteil für die Landbevölkerung, die ihre Waren dort natürlich nach Lome, wo der Hafen ist, bringen können, um es in die Welt zu verkaufen.
Ein bitterarmes Land, ist das vergleichbar mit einer europäischen Demokratie oder was herrschen dafür Zustände?
Also es ist ein Präsidialsystem, im Moment wird ja über solche Systeme gesprochen. Es ist ein Familienclan, der dieses Land regiert.
Bislang, nutzt der dem Land oder schadet der dem Land, dieser Clan?
Da möchte ich eigentlich wenig dazu sagen. Bislang sind Unruhen dort ausgeblieben, auch keine Religionskriege. Da leben viele Religionen zusammen. Das sind also Christen, Muslime und die nationalen Religionen. Insofern ist es eigentlich schön, dieses Land zu besuchen, aber es ist kein Land für Tourismus. Mhm. Und wir kamen eher zufällig auf Togo, weil ich zwar vor 50 Jahren mit meiner Frau in Gabun lebte. Gabun ist ja bekannt durch Albert Schweitzer Lambarene.
Ja.
Und dadurch entstand diese Affinität zu Afrika. Und in der Gemeinde Ronnenberg, wo ich wohne, in Embelde, gab es eine 40-jährige Partnerschaft mit Togo. Und da hat sich dann diese Liaison ergeben, dass wir dort helfen wollten. Und deswegen heißt der Verein Togo Pro Infanz.
Also für die Kinder, denn Bildung ist ja ganz, ganz wichtig. Faszination Afrika und was Sie alles machen und wie jeder helfen kann, ist gleich unser Thema in der Plattenkiste nach Yvonne Katterfeld. Die Plattenkiste bei NDR 1 Niedersachsen mit dem Verein Togo Pro Infanz und mit unserem nächsten Gesprächspartner, mit Frank Nordhausen, Arzt vom Beruf. Frank, guten Tag.
Guten Tag.
Wenn wir auf Togo schauen. Das Land ist mit Deutschland nicht vergleichbar. Wie ist die Situation für die Menschen dort? Kann man dort überhaupt ein menschenwürdiges Leben führen?
Na, ich denke schon. Aber wenn man jetzt speziell was Gesundheit und Hygiene anbelangt, da ist da noch sehr, sehr vieles im Argen. Und ganz speziell die Hygiene, die hygienischen Maßnahmen, die sind in Togo katastrophal teilweise. Und das ist auch der Punkt, worüber wir uns hier auch in unserer Runde und im Vorfeld auch öfter unterhalten haben, dass wir da auch was bewirken wollen. Mhm. Gerade auch in den Schulen, die ja für uns ja so im Grunde genommen schon die Plattform sind, wo man beginnen kann, den Kindern beizubringen, was Hygiene bedeutet. Mhm. Und Hygiene ist ja letztendlich, das wissen wir, wenn wir uns nicht die Hände waschen, und das muss man den Kindern beibringen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der im Grunde genommen den Kindern immer wieder gesagt werden muss und was man denen auch, ja, ich denke mal, lehren muss.
Ne? Gibt es Zugang zu Trinkwasser in Togo und wenn ja, ausreichend oder ist das eher weniger der Fall?
Naja, Trinkwasser haben wir jetzt zum Beispiel in der Mission Tove, dafür haben wir gesorgt.
Ja.
Da haben wir einen Dorfbrunnen weitergeleitet, das Wasser zur Schule selber. Mhm. Damit werden jetzt die Toiletten versorgt und das wird auch momentan als Trinkwasser benutzt.
Ja. Die Krankheiten, die es dort gibt, haben die was auch zu tun mit dem Klima dort? Wir haben vorhin gehört vom tropischen Regenwald, das Klima begünstigt ja zum Beispiel einige Krankheiten.
Ja, natürlich. Also das ist ja gerade im Vordergrund immer noch die Malaria, ne? Mhm. Von der viele befallen sind, auch Kinder, ne? Das war ja auch der Punkt, worüber uns wir dann auch Gedanken gemacht haben, was können wir in der Schule medizinisch bewirken? Mhm. Und haben denn auch uns vorgenommen, eine Erste-Hilfe-Station einzurichten, wo die Kinder, das sind immerhin fast 600 Kinder, die dort unterrichtet werden, die dort versorgt werden können, wenn mal irgendwas passiert.
Haben die Menschen Zugang zum Krankensystem dort? Sind die versichert? Sorgt der Staat dafür oder scheitert da Gesundheit an der Armut?
Also das scheitert an der Armut teilweise. Ne? Bist du arm, musst du eher sterben. Das ist so noch in Togo.
Sie sind Arzt vom Beruf.
Ja.
Warum das Interesse für Togo? Was hat Sie da mal hingeführt? Sie waren mehrfach in Togo.
Ja, das ist der reine Zufall gewesen, dass ich Roland in Togo kennengelernt habe. Und wir waren zusammen im Seemannsheim. Das ist so eine Unterkunft, wo früher Seeleute übernachtet haben, weil Lomé hat ja einen sehr großen Hafen, den größten Tiefseehafen von Afrika. Und wir kamen ins Gespräch und Roland sagte mir, am nächsten Tag weihen wir eine Schule ein und dann bin ich mitgekommen und war also derartig begeistert. Am meisten hat mich natürlich begeistert, wie dankbar die Kinder waren. Mhm. Ne, und das hat mich im Grunde genommen auch dazu veranlasst, noch was zu bewirken, zusammen mit Roland und Simone, gerade auf dem medizinischen Sektor.
Bildung ist ganz wichtig, denn wenn wir heute die jungen Menschen bilden, dann sind sie die nächste Generation, die vielleicht auch eine Veränderung erreichen kann im Land. Das soll gleich unser Thema sein nach Tina Turner. Mittagszeit ist Plattenkistenzeit hier bei NDR1 Niedersachsen. Togo Pro Infanz, der Verein aus Ronnenberg, der sich mit Afrika unter anderem beschäftigt, also mit dem Land Togo. Und im Studio ist Simone Baas. Hallo Simone.
Hallo.
Und guten Tag. Sie waren selbst in Togo?
Ich war auch schon in Togo, 2013 zur Einweihung unserer Schule dort.
Wie ist das überhaupt mit den Bildungschancen dort? Gibt es da ein Bildungssystem oder beruht das auf Zufall?
Es gibt ein Bildungssystem, es besteht auch eine Schulpflicht, die wird aber relativ lasch gehandhabt, weil viele Kinder leider ihren Eltern auf dem Feld oder bei der Arbeit helfen müssen, also nicht zur Schule gehen können, was ja schade ist, weil Bildung gerade wirklich der Schlüssel ist, um besseres, eigenständigeres Leben, eine bessere Zukunft dort zu haben. Es gibt viele Schulen, die auch von der Kirche getragen werden, aber wie gesagt, teilweise haben die Kinder einen Schulweg von 1,5 oder 2 Stunden, den sie zu Fuß zurücklegen müssen, was in der Regenzeit teilweise unpassierbar ist und sie halt nicht zur Schule gehen können.
Gibt es nochmal Unterschied zwischen Jungen und Mädchen dort?
Ja, also Jungs werden häufiger in die Schule geschickt als die Mädchen, die dann zu Hause auf die kleineren Kinder aufpassen müssen. Das ist leider auch immer noch so der Fall.
Was kann Ihr Verein tun, um das zu verbessern? Und vor allen Dingen, warum wollen Sie das von Deutschland aus überhaupt machen?
Mein Vater hatte ja schon gesagt, dass sein Herz für Afrika schlägt, dadurch, dass er schon lange dort oder früher dort gelebt hat und sich zum Ziel gesetzt hat, wenn er Zeit hat, dann ein bisschen von dem, was wir hier zu viel haben oder von den positiven Sachen dort etwas abzugeben. Und das ist eigentlich die ganze Idee hinter der Sache, um den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen mit diesem Schulbau. Wir haben relativ klein gestartet im November 2013 mit dem Aufbau der Schule mit 150 Schülern. Und das hat sich jetzt im Laufe der Jahre zu knapp 600 Schülern entwickelt, was schon Wahnsinn ist. Und wenn man wirklich in diese Kinderaugen schaut, ist das so toll und Ansporn, immer weiterzumachen.
Wie muss man sich so eine Schule, die Sie da errichten, vorstellen?
Die Schulgebäude ist relativ einsam oder in the middle of nowhere. Es liegt ungefähr 40 Kilometer von Lome, der Hauptstadt, entfernt. Da muss man über Schotterpisten in der Regenzeit schwer dorthin zu kommen. Es ist nicht so ein modernes Schulgebäude oder Schulgelände, wie wir das hier kennen, mit Fußballplätzen, mit Pausenräumen, sondern es sind einfache Backsteinbauten mit Holzbänken, wo teilweise 4 bis 6 Kinder auf Holzbänken sitzen, sich einen Tuschkasten oder Stifte und Hefte teilen müssen. Also es ist recht spartanisch, aber es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie mit welchem Eifer die Kinder dort sitzen und lernen und denen das vollkommen egal ist, ob sie einen Stift, ein Heft alleine besitzen oder ob sie das teilen. Hauptsache, sie können wirklich was lernen.
Lehrer gibt es dort?
Lehrer gibt es. An unserem Schulgelände oder Schulgebäude sind es ungefähr 18 Lehrkräfte. Und die Lehrer sind auch wirklich mit großem Engagement und Feuereifer dabei. Das ist, ohne das würde es nicht funktionieren.
Wenn Sie jetzt auf das gesamte Land gucken, Sie können nicht überall helfen. Das geht schon rein finanziell nicht und es geht ja wahrscheinlich auch von der Geografie nicht. Mhm. Ist da überwiegt, wenn Sie auf Ihre Arbeit gucken, so ein bisschen die Befriedigung, dass Sie überhaupt etwas tun? Oder sind Sie manchmal voller Sorge und voller Zweifel, weil Sie nicht allen helfen können?
Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Irgendwo müssen wir anfangen und wir sehen, dass es funktioniert, wenn man im kleinen Kreis anfängt und dass das Schulzentrum, was wir aufgebaut haben, jetzt so große Wellen geschlagen hat, ist toll. Es ist auch angedacht, dass wir mit weiterführenden Schulen kooperieren, also das ganze Netz ein bisschen weiter ausbauen. Also man kann nicht überall helfen, aber wenn man nur sagt, man kann nicht überall helfen und nie anfängt, dann wird das auch nichts. Also etwas Befriedigung ist es, dass wir einen kleinen Teil wenigstens zufriedenstellen.
Dieses, man kann nicht überall helfen, ist ja manchmal auch eine Ausrede, überhaupt nichts tun zu müssen. Ne? Ein wunderbares Projekt und wie jeder Einzelne helfen kann, soll gleich unser Thema sein. Hier kommt jetzt erstmal Musik mit ABBA in der Plattenkiste. Togo Pro Infanz ist unser Gast heute in der Plattenkiste. Ein Verein, der sich damit beschäftigt, in Togo im Westen Afrikas Bildung zu exportieren, kann man auch nicht sagen, sondern einfach so zur Verfügung zu stellen, Schulräume und Kindergärten, damit überhaupt die Chance auf Bildung besteht. Was kostet denn, Roland Sturm, eine Schule in Togo?
Also die erste Schule, die wir gebaut haben mit 3 Klassenräumen, in jedem Klassenraum passen ungefähr maximal 60 Kinder. Da muss man schon mit 25.000 bis 30.000 Euro rechnen.
Kein Vergleich zu dem, was sie in Deutschland kostet, aber trotzdem viel Geld, ne?
Ist viel Geld, ja. Und man muss natürlich dann dazu rechnen, dass man Schulbänke braucht, ja. Und die Einrichtung mit Waschbecken in den Klassenräumen, dann Licht, ne? Ja. Und das ist das Wesentliche, ne?
Ist die Hilfe gern gesehen aus Deutschland? Werden Sie da mit offenen Armen empfangen oder gibt's da auch Schwierigkeiten, Widerstände?
Also wir werden mit offenen Armen empfangen, das ist klar. Wir arbeiten da zusammen mit der evangelischen Kirchenleitung, ist eine private Organisation, also keine NGO, wie das genannt wird, Non-Governmental Organization, was sehr wichtig ist, ja. Und ich habe den Verein auch gegründet, um unabhängig zu sein, um selbst zu bestimmen, was gemacht wird, ja, wie es gemacht wird. Und für jedes Projekt werden Kostenvoranschläge eingeholt, damit man auch über die Kosten einen Überblick hat und es auch den Spendern zeigen kann, was aus dem Geld geworden ist.
Nun können Sie das ja nicht alles aus eigener Tasche bezahlen. Wo kommt das Geld denn her für Sie?
Also dadurch, dass wir den Verein gegründet haben, haben wir auch Zugang zu Organisationen wie Bingo Umweltstiftung, die uns sehr stark unter die Arme greift. Man muss dort halt sein Konzept vorstellen, was Hand und Fuß haben muss, Finanzierung klarstellen. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir das machen dürfen. Dann kommt ein Teil aus Spenden, vielfältiger Art, Leute aus der Familie, aus dem Freundeskreis und natürlich auch eigene Mittel, die wir da reingeben, um eben dieses Projekt eines Schulzentrums zu verwirklichen. Das ist jetzt eigentlich gelungen, indem wir diese 600 Quadratmeter, die dieses Gelände hat, vorgebaut haben mit Gebäuden. Das sind also 16 Räume, maximal 60 Schüler, sodass wir, wenn wir das hochrechnen, auf was 1000 Schüler und Schülerinnen kommen könnten, wenn das notwendig wäre.
Ja, können Sie stolz drauf sein. Das nächste Projekt, das Sie planen, gibt's da schon irgendwas in Ihrer Entwicklung?
Also wir haben ein paar Projekte im Hinterkopf. Frank wird nachher vielleicht nochmal kurz erzählen. Es ging ja um die Trinkwasserversorgung. Wir überlegen, ob wir einen eigenen Brunnen bohren. Das ist sehr teuer, weil das Gelände steinig ist, ne? Und vielleicht mal eine Photovoltaikanlage. Und dann eben, wie Simone erzählte, diese Kooperation mit einer weiterführenden Schule, sodass man auch Abitur machen kann. Aber das wird sehr dünn, wie gesagt wurde, dass eben die Kinder nicht ständig zur Schule gehen können. Ja, aber wenn es ein paar schaffen, wenn es nur ein Kind schafft, da auf die Universität zu gehen, ist es schon eine Befriedigung.
Ja. Und das hat ja auch eine Signalwirkung, auch auf die Familien, die merken ja auch plötzlich, dass Bildung sich da lohnt.
Ja, ein Problem ist, wie bereits Simone sagte, dieser Einzugsbereich, der so groß ist, das ist ein Flächenland, ja, und da ist nicht in jedem Dorf eine Schule, dass die Kinder manchmal über eine Stunde brauchen. Und da kam uns eine Idee, dass wir mitspenden, die 10 besten Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs belohnen mit einem Fahrrad.
Ja,
die Kinder, die fühlen sich, wie wenn bei uns einer Mercedes gewinnt. Ne?
Und wir könnten stundenlang weiter plaudern über dieses Thema. Ich merke auch, ihr Herz, ihre Seele brennt für dieses Thema. Das war ein sehr interessanter Einblick. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Wer sich informieren möchte, wir stellen hier gerne über den NDR den Kontakt her oder Sie klicken einfach auf togo-pro-infanz.de. Vielen Dank, Roland Sturm, Simone Baas und Frank Nordhausen für den Besuch hier in der Plattenkiste. Das war unsere Stunde schon. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit wünsche ich Ihnen weiterhin, ja?
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und um 13 Uhr geht's bei uns weiter mit Aktuell.